Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallöchen.
Und wir wollen in dieser Episode Dungeon World besprechen. Denn Dungeon World haben wir ja inzwischen übersetzt.
So ist es. Wir haben lange daran gearbeitet, um die bestmögliche Übersetzung hinzubekommen, die wir kriegen konnten. Und jetzt, es nähert sich der Fertigstellung, ja.
Wir haben ja auch mit ganz vielen Sachen zusammengearbeitet, die es bereits in der Community so gab. Also haben ja schon ganz viele Leute versucht, das ganze Ding zu übersetzen und haben immer mit den Spielzügen angefangen und mit den Klassen und so weiter. Aber wir haben es jetzt zum Ende gebracht und dann eben den ganzen anderen Kram auch noch übersetzt.
Würde ich sagen, sind die ersten, die es komplett durchgezogen haben, aber natürlich mit der Vorarbeit und der Hilfe der Community, ja. Und da haben wir auch einige schöne Sachen rausbekommen können. Einige Übersetzungen von Spielzügen, die ja oft nicht ein bisschen schwierige Namen haben, waren schon sehr gut. Da haben wir uns dann auch freundlicherweise dran bedienen dürfen. Also vielleicht findet ihr dann eure eigenen Übersetzungsteile drin wieder. Und ansonsten ist es jetzt gerade im Layout. Es gab ja schon ein paar Vorschaubilder im Internet zu sehen. Der Patrick Wittstock macht das wieder. Und das sollte auch in den nächsten Tagen, maximal wenigen Wochen abgeschlossen sein. Dann kommt das Fahnenlektorat und ja.
Ja, dann geht's los. Dann kann man Dungeon World spielen. Ja, warum haben wir denn Dungeon World überhaupt übersetzt? Was ist denn das Tolle daran?
Wir haben es übersetzt, weil ein Spiel dieser Art gibt es so auf dem deutschen Markt noch nicht. Es ist ein Fantasy-Rollenspiel, ganz klassisch. Fantasy-Abenteuergruppe zieht aus, geht in den Dungeon, verkloppt Monster und holt die Schätze raus.
Davon gibt's ja schon sehr viele.
Da gibt's im Grunde schon viele. Was es nicht so viele gibt, ist das Ganze als Erzählspiel. Im Dungeon World ist klassisches D&D-Fantasy, aber mit dem Unterschied, dass es wie ein Erzählspiel funktioniert. Die Regeln helfen mir dabei, die Geschichte dieser Abenteurer zu erzählen.
Das Ganze basiert ja auf den Regeln von Vincent Bakers Apocalypse World. Es gibt ja so ein paar erschütternde Situationen in der Rollenspielszene, wenn irgendwie neue Systeme auftauchen. Und wahrscheinlich gehört auch Apocalypse World mit zu den Systemen, die ähnlich wie Fate eben nochmal die Szene bereichert haben und nochmal neuen Blick auf das Hobby gegeben haben.
Also definitiv. Also man sieht immer mal wieder vor größeren und kleineren Rollenspielen dieses kryptische Kürzel PBTA. Powered by the Apocalypse ist sozusagen die Spielengine von Apocalypse World, die auf verschiedenen Spielen dann angewendet wird. Jüngst zum Beispiel in der bereits sehr abgewandelten Version in Blades in the Dark.
Stimmt.
Aber Dungeon World war bisher so die größte Installation dieses Regelsystems. Ich würde sogar behaupten, zum Teil größer oder zumindest bekannter als Apocalypse World selber.
Wie kommt das? Ich meine, das Ganze ist ja von Adam Coble und Sage LaTorre geschrieben worden. Mhm. Wobei Sage LaTorre ein sehr guter Name ist.
Ist ein sehr guter Name. Die haben alle wirklich gute Namen.
Richtig gute Namen, ja. Und Adam Coble ist ja auch sehr aktiv innerhalb der Twitch-Streaming-Szene, wenn ich mich nicht irre.
Ja, hat jetzt gestern, glaube ich, Blades in the Dark gespielt.
Alles klar. Wie ist das? Warum ist denn Dungeon World irgendwie so wichtig?
Nun ja, also ich glaube, zum einen ist es, Fantasy mag jeder. Jeder hat angefangen damit, als Dieb, Magier oder Kämpfer in den Dungeon zu steigen. Und mit Dungeon World kommt man da eben wieder hin zurück. Aber gleichzeitig ist es eben ein Regelsystem, das modern genug ist, oben auch Spaß zu machen, wenn man eben die letzten 10 Jahre nicht verschlafen hat, was dann eben von Seiten von Fate und mehr gekommen ist. Und was ich mal gerne, wo ich gerne mit vergleiche, ist, Dungeon World ist, als ob du die Geschichte spielst, die du erzählst davon, wie du D&D gespielt hast. Klingt jetzt kryptisch, aber was ich da meine ist, wenn man das nachher erzählt, wenn ich daran erinnere, wie man D&D gespielt hat, erinnert man sich an die spannenden Situationen, die man hatte, den Kampf mit dem Drachen, wie man über die Brücke balanciert ist, wie man den Schatz gerade rausgekriegt hat, wie der Charakter gestorben ist, ganz dramatisch. Aber man erinnert sich nicht so dran, was man genau gewürfelt hat und welchen Angriffsbonus man dabei hatte. Das sind dann Sachen, die verschwinden in der Erinnerung. Übrig bleiben die Geschichten und um die geht's dann eben auch bei Dungeon World. Und ich glaube, das spricht dann eben natürlich den Rollenspieler einfach an.
Die Mechanik ist ja auch relativ einfach. Also, um mal kurz zu erklären, wie das funktioniert. Wir brauchen keinen W20, wir brauchen zwei W6. Mhm. Und wir würfeln mit 2W6 und dann gucken wir, was das Ergebnis ist.
Genau, wir würfeln 2W6, rechnen einen Modifikator drauf, der in der Regel zwischen plus 1 und plus 3 liegt oder bis minus 3. Die Zielsumme, die wir brauchen, ist 7. 7 bis 9 ist ein Ergebnis und oder über 10. Das ist dann ein richtig großer Erfolg. Und das ist im Grunde schon das Würfelsystem. Der Clou ist, dass wir so Spielzüge haben, sogenannte Moves, auf die man würfelt. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich greife jetzt den Gegner an, dann muss ich auf meine Stärke würfeln. Damit löse ich dann den Spielzug Hauen und Stechen aus. Und der sagt mir dann, was für Ergebnisse ich zu erwarten habe bei meinen jeweiligen Würfelergebnissen.
Ja, nehmen wir mal einfach an, ich bin ein Kämpfer, ich habe eine Modifikation von Stärke von plus 1. Und
dann hättest du vielleicht eine andere Klasse wählen sollen, aber
das
gut.
Wäre, ja, aber ich hab ein Konzept. Ich habe ein Konzept und das ist jetzt mein Ziel und ich möchte jetzt gerne angreifen. Ich habe jetzt 2W6. Würfle, habe zusammen eine 6 gewürfelt, plus 1 für den Modifikator, bin ich bei 7.
Das ist gut.
Das ist schon mal ein Teilerfolg, beziehungsweise ist ein Erfolg, aber es passiert ja noch was.
Genau, also 6 wäre schlecht, 6 wäre ein Misserfolg.
Ja.
Bei einer 7 schauen wir jetzt den Spielzug Hauen und Stechen, der immer dann ausgelöst wird, steht da nochmal, wenn du einen Feind im Nahkampf angreifst, würfle plus Stärke. Das hast du getan. Und bei einer 7 bis 9 steht da, du fügst dem Gegner Schaden zu, aber dieser trifft dich ebenfalls.
Ah, alles klar.
Hättest du eine 10 oder mehr gehabt, fügst du dem Gegner Schaden zu und weichst dessen Attacke aus. Sozusagen der ganze Schlagabtausch von Angriff gegen Angriff ist bereits Teil dieses Spielzugs.
Ich erinnere mich, als wir das gespielt haben, es war Weihnachten, da habe ich bei Ralf, hatten wir eine kleine Weihnachtsrunde gemacht und haben das getestet. Und das hat altgediente Rollenspieler in arge Verzweiflung gestürzt, als wir das gespielt haben.
Ja.
Weil es so ungewöhnlich war.
Ich sag's, glaube ich, immer wieder, erfahrene Rollenspieler, die alte Garde, die hat mehr Probleme damit, dieses Rollenspiel irgendwie reinzukommen, als das völlige Neulinge haben. Weil sie erwarten gewisse Dinge, die dann nicht auftauchen. Zum Beispiel kann es sein, gibt es keine Runden. Es gibt keine Initiativreihenfolge.
Das hat den Matthias, glaube ich, fertig gemacht. Ja. Als der Ork dann eben nochmal angegriffen hat.
Du greifst einen Ork an und der Ork ist auch eine Bedrohung. Das heißt, der kann dich ebenfalls schlagen, wenn du ihn angreifst. Ein Ork, wo der Spielleiter sagt, der ist eigentlich keine Bedrohung. Angenommen, er wird von 2, 3 Leuten angegriffen und du springst auch noch dazu und dann sagt der Spielleiter, na gut, da kann der Ork jetzt so gefährlich sein, wie er will, der ist übermannt. Dann wird nicht mehr dieser Spielzug ausgelöst. Dann würfelst du auch nicht mehr. Dann verursachst du einfach den Schaden, den der Charakter eben verursacht. Weil der Spielleiter sagt, das hier ist kein Spielzug. Spielzüge kommen immer nur dann ins Spiel, wenn das Ergebnis nicht ganz sicher ist. Und wenn ganz sicher ist, dass du den Ork durchbohrst, dann ist es halt so.
Ein wichtiger Aspekt war ja auch immer bei Dungeon World, vielleicht ist das auch der Grund, warum das Ganze ein bisschen populärer geworden ist als Apocalypse World, war ja der Punkt, dass es ein bisschen klarer erklärt wird, worum es eigentlich geht. Trotzdem musste ja noch so ein Guide geschrieben werden, den wir ja dann dankbarerweise über den Autor mit in das Grundregelwerk reinpacken konnten, um dann zu erklären, wie das Spiel genauer so funktioniert.
Der Guide genau ist von Ion Fontes-May und Sean Dunstan. Entschuldigung, auch gute Namen. und der richtet sich auch ganz besonders eben dann an bereits D&D-erfahrene Spieler, die verwirrt sind eben, wie der Kampf funktioniert und wie diese Erzählung funktioniert, aus denen sich dann die Aktionen generieren. Der wird überall empfohlen, also auch von den Autoren von Dungeon World wird er stark empfohlen, lässt sich im Internet auch noch finden. Und wir haben davon große Teile mit übersetzt und vor allem in das Spielleiterkapitel unsere Besetzung von Dungeon World eingebaut, damit wir diese Erklärung damit drin haben. Aber es stimmt, Dungeon World ist klarer dadurch, dass die Spieler eine Gruppe sind. Bei Apocalypse World gibt es viel Player versus Player Interaktion. Also, die sind, bei Apocalypse World, wer es nicht kennt, man spielt, ziemlich hartgesottene Leute, die in irgendeinem apokalyptischen Ödland überleben auf verschiedene Art und Weise, hat eine sehr explizite Sprache, ist ziemlich dreckig, auch von der Schreibe her. Die berüchtigten Sex-Moves sind drin, also was passiert, wenn ich Geschlechtsverkehr mit einem anderen Charakter habe. Das ist nicht aus Dungeon World alles raus. Es ist sozusagen mehr, ihr seid eine Gruppe, warum ihr zusammenarbeitet, das gibt es noch andere Gründe, aber ihr seid hier, um Abenteuer zusammen zu erleben und dann da findet man sich schneller rein, das kann man auch mal schneller einfach rauspacken und spielen als komplizierte apokalyptische Verwicklung.
Das ist ja das andere, was ich so interessant fand an dem Ganzen. Ich war ja schon bei Beyond the Wall, diese Charakterbücher, die man hat, wo man den Charakter dann eben mit Hilfe von Zufallstabellen erschafft und sowas. Das kommt eigentlich alles so aus dieser Richtung Apocalypse World. Das heißt also, auch hier wird der Charakter erschaffen mit Hilfe von Playbooks. Das heißt also, man kreuzt Dinge an, streicht Sachen weg, trägt Attribute ein und so weiter und hat dann einen vorgefertigten Charakter, den du dann aber noch personalisierst. Das ist eigentlich ganz cool gemacht und bringt dich auch schnell ins Spiel rein.
Genau, die Charakterbücher sind auf jeden Fall eine große Stärke von Apocalypse World und eben auch von Dungeon World. Und die waren tatsächlich auch der Grund, warum ich aufmerksam geworden bin auf das System. Also ich erinnere mich noch, ich war auf einer Con, einer kleinen, privateren Con. Es war schon spät, ich glaube, es war schon nach 12. Und ich wollte eigentlich ins Bett. Und dann habe ich aber noch im Gemeinschaftsraum, saßen dann noch Leute und haben eben diese Charakterbögen rausgeholt. Und ich dachte, sind ja verrückt, was fangen die jetzt noch an zu spielen? Ne? Der Tag ist rum. Aber habe ich drauf geguckt und habe ich dann eben gesehen, okay, das sind die Charaktere, die ich kenne, das sind die D&D-Klassen. Da ist auch alles da, was ich kenne, was ich gewohnt bin. Aber ich kann einfach mit schnell ein paar Mal ankreuzen, aussuchen, welche Teile davon ich haben will. Und mein Charakter ist innerhalb von wenigen Minuten fertig und der hat alles, was ich cool finde. Und das hat mich so geflasht, dass ich hatte, das muss ich mir näher ansehen. Und deswegen bin ich zu Dungeon World gekommen am Schluss.
Das fand ich ganz interessant. Und den anderen Aspekt, den ich interessant fand, war, dass der Spielleiter im Laufe der Charaktererschaffung so Fragen stellt und dadurch gemeinsam auch die Welt erschaffen wird. Das heißt, also man hat kein Kampagnen-Setting, wie zum Beispiel die Vergessene Reiche oder Aventurien oder sowas, sondern man hat erstmal ein leeres Blatt Papier und der Spielleiter macht sich Notizen über die Antworten der Spieler und so wird dann gemeinsam so ein Worldbuilding betrieben, was ich auch sehr interessant finde und sehr reizvoll, weil das bringt nämlich alle auf dasselbe Level und man weiß eben, dass das und das die Hauptstadt ist und hier ist die Piratenküste und der Piratenkönig, der braucht gerade unglaublich viel Quecksilber, weil er alchemistische Experimente durchführt. Das finde ich ganz reizvoll, weil dann eben alle sofort ins Spiel einsteigen können und nicht irgendwie 30 Seiten an Kampagnen-Setting-Material lesen müssen.
Definitiv. Und das ist für mich auch ein Grund, warum es für mich eher mit Dungeon World funktioniert als mit Apocalypse World zum Beispiel. Apocalypse World ist da anspruchsvoller, weil es fällt den meisten Leuten schwerer, eine glaubwürdige Postapokalypse sich auszudenken als eine Fantasy-Welt. Fantasy-Welten eben dadurch, dass wir so viel Input haben, so viele Teile schon gesehen haben und so viele Sachen uns schon überlegt haben, die wir selber interessant finden, hat jeder irgendwas, was er mitbringt an den Spieltisch. Also ich kenne, glaube ich, keinen Rollenspieler, der nicht irgendwelche Fantasy-Elemente im Kopf hat, die er cool findet. Und eine Fantasy-Welt zu erschaffen, und sei es erstmal nur die ersten 3, 4 Gegenden oder nur eine Gegend, in der man erstmal unterwegs ist und ein Dungeon, das geht ziemlich schnell von der Hand.
Wir wollen in dem Podcast genau das machen. Wir wollen also in der ersten Folge uns einmal die Klassen anschauen, die es so gibt. Dann wähle ich gleich eine Klasse, er schafft den Charakter und Stefan stellt dann zwischendurch ein paar Fragen und macht sich ein paar Notizen. Im Laufe der weiteren Folgen wollen wir dann weitere Aspekte von Dungeon World eben aufgreifen. Wenn ihr Ideen habt, was wir noch besprechen sollen unbedingt, was vielleicht nicht ganz klar ist, dann könnt ihr das gerne in den Kommentar schreiben. Wir nehmen das auf und beantworten dann die Sachen in den folgenden Episoden. Das wird mit Sicherheit so 4, 5 Episoden werden wir mit Sicherheit machen, weil das ist ja ein dickeres Buch. Also ich glaube irgendwie 350 Seiten wird das mit Sicherheit haben am Ende.
In etwa, ja.
Dann lohnt es sich also schon, so ein paar Aspekte sich da mal rauszugucken und anzuschauen. Jetzt muss man aber keine Angst haben, 350 Seiten, oh mein Gott, ist vielleicht doch viel komplizierter, als ich dachte, das Spiel. Ich glaube, wenn man den Podcast gehört hat, weiß man schon ganz gut, worum es geht. Und als Spieler muss man da eh nicht so viel wissen. Das geht eigentlich recht locker von der Hand. Der meiste Platz wird, glaube ich, gebraucht, um die einzelnen Spielzüge und die ganzen Klassen zu beschreiben.
Die Spielzüge sind eigentlich nicht so besonders lang. Diese Doppelseite oder maximal 2 Doppelseiten sind die fertig. Die Monster nehmen viel Platz ein. Die Charakteroptionen, die alle auf diesen Playbooks drauf sind, die werden noch genau erklärt.
Das meinte ich mit, die haben ja alle noch eigene Spielzüge.
Richtig,
dann. Das meinte ich eigentlich.
Spielzüge, ja. Die Grundregeln, die Grundspielzüge, die sind wirklich sehr schnell erklärt und auch in dem eigenen Aufbau sehr einfach, die hat man schnell drauf. Der Spieler hat natürlich noch mehr für das, wie ich die Welt mache, wie ich Konflikte in der Welt erstelle, was die Monster und so weiter. Also das ist natürlich alles noch ein bisschen. Es ist wie immer ein ganzes Spiel in einem Buch, wie wir das ja auch bei Beyond the Wall hatten.
Ja, okay, dann gucken wir uns doch einfach mal die ganzen Klassen an, die es so gibt. Also, wir haben hier klassisches D&D. Das heißt also, wir werden mit Sicherheit einen Kämpfer, einen Magier, einen Kleriker und einen Dieb haben, oder?
Das ist richtig, die haben wir. Da sind auch alle dabei, wie man sich so vorstellt. Der Kämpfer ist in diesem Fall besonders auf eine bestimmte Waffe fokussiert, die er hat. Er hat eine einzigartige Waffe, mit der er besonders gut umgehen kann und ist entsprechend auch zum Schaden einstecken und austeilen gedacht. Der Kleriker und der Magier, ganz wie man sie kennt, göttliche und arkane Magie, und der Dieb ist hier, wird nicht der Schurke,
die Spieler
aufpassen, es ist nicht der Schurke, es ist der Dieb. Das heißt, er ist ein bisschen weniger der Damage-Dealer, und ist wieder mehr derjenige, der schleicht, manipuliert, vielleicht vergiftet, Schlösser knackt und solche Dinge. Der holt die Schätze aus dem Dungeon. Ja, das ist
der klassische Oldschool-Dieb.
Genau, sozusagen. Wir haben aber auch noch mehr. Zum Beispiel ganz New School reingekommen ist der Barbar. New School deswegen, weil er im ja, stimmt. Im Original von Dungeon World noch gar nicht drin ist, sondern von den beiden Autoren nachgeliefert wurde als PDF. Und der ist jetzt hier mit drin. Wir kennen ihn ganz klassisch. Conan-Typ, der aus der Fremde kommt und nach Blut und Eroberung dürstet.
Kein Fantasy-Setting ist ohne einen Barbaren irgendwie
spielbar. Ich mag den Barbaren sehr gerne und vielleicht ist auch der Grund, warum der auf dem Cover ist. Also zumindest behaupte ich, dass auf dem Cover sei der Barbar. Ich würde sagen, der sieht ziemlich barbarisch aus und das gab es ja vor längerer Zeit schon zu sehen.
Ist natürlich auch sehr Sword and Sorcery-lassig, unser Cover, muss ich gestehen.
Ich habe immer so ein bisschen versucht, HeroQuest zu channeln. Das ist so meine Kindheits-Fantasy-Erinnerung, ist HeroQuest, das Brettspiel. Und da der Barbar vorne drauf, den wollte ich wieder haben. Den haben wir auf jeden Fall.
Passt auch sehr gut.
Den Barden haben wir natürlich.
Klassisch, mit verschiedenen Instrumenten.
Genau, der macht Musik.
Zaubern.
Der macht Musik und ist eben auch das Face der Gruppe. Also der kann gut mit Leuten umgehen, der kann die bezirzen oder hinters Licht führen.
Und die Bibliothek nicht zu vergessen. Das Bardenwissen hat er ja auch noch.
Richtig, der weiß sehr viel über die Welt, vor allem über die bewohnten Gebiete der Welt. Apropos bewohnte Gebiete, der Druide ist für die Unbewohnten zuständig. Den gibt es ebenfalls. Der ist anders als bei dem alten D&D oder dem D&D 3, ist der Druide hier sehr stark auf das Gestaltwandeln ausgelegt, weniger auf Zaubern. Die Zauber kann er sich holen, indem er eine Klassenkombination mit dem Kleriker eingeht. Das ist einfach sozusagen bei einem Stufenaufstieg kann er also sich entscheiden, auch zaubern zu wollen und dann geht es damit los. Und wer fehlt noch, deiner Meinung nach?
Klassische Figuren fehlt natürlich noch der Paladin. Ne? Also meine Lieblingsklasse fehlt natürlich noch.
Der ist da, ein heiliger Krieger, der gegen das Böse kämpft und der einer Quest folgt. In der Regel. Und wenn er der Quest folgt, ist er besonders, besonders mächtig. Und der Waldläufer nicht zu vergessen. Der ist wiederum nur derjenige, der dazu da ist, auf größere Entfernung Schaden auszuteilen und das nicht zu knapp.
Klingt alles vertraut. Es fehlen so ein paar obskure Sachen wie der Mönch oder so, aber die haben wir in unserer Kampagne auch eigentlich eher selten gesehen. Aber es gibt ja Unmengen an zusätzlichen Playbooks noch.
Ja, also es muss Hunderte da draußen geben. Über die Jahre sind ganz viele entstanden, gute wie auch schlechte. Es gibt allerdings sehr gute da draußen. Für alle Bereiche, in die man seine Kampagne sozusagen umbauen will, kann man sozusagen noch verschiedene neue Playbooks dazu nehmen, andere rauswerfen. Andere, ich will eine Piratenkampagne machen, da nehme ich eben irgendwelche Piraten-Playbooks und lasse zum Beispiel den Paladin raus. Kann die also modular einsetzen. Aber dazu dann vielleicht ein andermal mehr, was wir noch erstmal tun.
Genau.
Erstmal suchst du dir jetzt ein Playbook aus.
Ja, ich nehme den Paladin.
Wer hätte es gedacht? Ja.
Ich komme eh nicht zum Spielen, also muss ich den Paladin nehmen.
Na gut, ja, deine Pendragon-Fähigkeiten sind wieder mal...
Exzellent, ja, das ist völlig richtig. Das spielt ja sozusagen mit rein, weil ich auch noch auf einer Quest bin. Das passt noch umso besser.
Sehr schön. Okay, dann hast du denn das Playbook, das Charakterbuch des Paladins vor dir?
Habe ich vor mir.
Ausgezeichnet. Dann werde ich dich jetzt etwas durch die Charaktererschaffung leiten. Im Normalfall säßen hier noch mehrere Leute. Das heißt, wir würden eine Gruppe von 3, 4, 5, 6 Charakteren machen. Das machen wir jetzt, der Kürze halber machen wir jetzt nur diesen einen und die anderen treffen wir dann ein anderes Mal. Der erste Schritt ist, nachdem du dich das gewählt hast, ist, dein Volk auszuwählen. Was haben wir denn da für Optionen als Paladin?
Nun, als Paladin haben wir hier den Menschen.
Genau.
Es gibt nur den Menschen.
Das ist der Clou. Es gibt oft Auswahl, aber manchmal gibt es ganz bewusst auch keine Auswahl. Alle Paladine sind Menschen. Du bekommst den Menschenspielzug, der da drunter ist.
Ja, denn ich kann nämlich sagen, wenn ich in einem Moment um Rat bete, dann kann ich fragen, was ist hier böse? Und dann wird der Spielleiter mir darauf wahrheitsgemäß antworten.
Das ist übrigens, das steht jetzt da, aber normalerweise der Spielleiter antwortet immer wahrheitsgemäß. Also es werden oft Fragen gestellt im Spiel und eigentlich sind alle verpflichtet, immer wahrheitsgemäß zu antworten. Das heißt, ja, das ist nur das Böses entdecken. Das kannst du tun, wenn du um Rat betest. Alles klar, das ist dein Volk, das ist schon vormarkiert. Jetzt brauchen wir eigentlich einen Namen. Klassischerweise macht man das natürlich heimlich immer zuletzt. Wie willst du es halten? Willst du erst weitermachen?
Wir machen erstmal weiter und den Namen nehmen wir ganz zum Schluss, weil vielleicht ergibt sich ja noch im Laufe der Charaktererschaffung etwas ganz Neues aus dem Bild, was ich gerade in meinem Kopf habe. Und vielleicht passt dann der Name
nicht. Alles klar, dann das Aussehen stellen wir dann auch hinten an. Da gibt es auch ein paar Optionen. Und kommen wir erst einmal ganz klassisch zu den harten Fakten, deinen Attributen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können es auswürfeln oder wir können die festnehmen.
Welche Attribute gibt's denn überhaupt?
die alten bekannten. Es gibt Stärke für die Körperkraft, es gibt Geschicklichkeit für die Gewandtheit, Hand-Auge-Koordination und so weiter. Konstitution, die bestimmt, wie viel du aushältst. Es gibt Intelligenz, die bedeutet, wie klug und aufmerksam du bist. Weisheit, die, wie viel Einsicht du hast und deinen gesunden Menschenverstand, deine Erinnerungsfähigkeit, deine Willensstärke auch. Und Charisma natürlich. Das ist dann sozusagen das, was dich besonders ausmacht, deine Führungsqualitäten, vielleicht auch dein Aussehen.
Persönlichkeit,
genau.
Genau.
Die sechs Klassiker gibt es. Sechs Attribute. Normalerweise müsstest du jetzt feste Werte darauf verteilen, und zwar 16, 15, 13, 12, 9 und 8. Wenn man es oldschool haben will, kann man es natürlich auch auswürfeln. Wie möchtest du es halten?
Wir wählen einfach aus den vorhandenen Punkten.
Genau, höher ist besser. Die 16 gibt einen Modifikator, plus 2.
Dann machen wir doch mal die 16 auf Stärke, plus 2.
Okay, das heißt, du willst einen Nahkämpfer spielen wahrscheinlich, der höchste Wert.
Genau.
Die 13 und die 15 geben einen Plus-1-Bonus, da bist du immer noch ziemlich gut.
Dann würde ich die 15 auf Charisma setzen, das wäre Plus-1, und die 13 auf Weisheit.
Und 12 und 9 geben Modifikator 0 und die 8 gibt einen Minus-1-Modifikator.
Dann würde ich die 8 auf Geschicklichkeit setzen, Minus-1, und dann die 12 auf Intelligenz, nee, auf Konstitution, und dann die 9 war das letzte.
Genau.
Das ist auf plus 0. Okay.
Gut, interessant. Erstmal ein bisschen mehr Weisheit als Konstitution. Das ist schön. Das sind deine Modifikatoren. Die können sich natürlich mit der Zeit ändern. Stufenaufstiege und so weiter. Aber im Großen und Ganzen bleiben die jetzt erstmal so. Als nächstes kommen deine Trefferpunkte dran. Du siehst auf deinem Charakterbogen, dass du einen bestimmten Trefferpunktewert hast. Der ist von je nach Klasse unterschiedlich. Und auf den rechnest du deinen Konstitutionswert drauf. Wie gemerkt, den Wert, nicht den Modifikator.
Also ich habe jetzt 10 plus Konstitution. Das heißt also, ich habe 22 Trefferpunkte.
So ist es. Das heißt, obwohl du eben keinen Konstitutionsmodifikator hast, hilft dir der hohe Wert trotzdem etwas mehr auszuhalten.
Das waren im Grunde die harten Fakten erstmal. Ne? Jetzt geht's schon fast in den Bereich Storytelling rein.
So ist es, ja. Das ist die Grundzüge. Und jetzt kommen wir zu deinen Spielzügen.
Jetzt hättest du aber schon fragen können, zum Beispiel als Spielleiter, während der Charakterschaffung, man soll immer Fragen stellen, warum bist du trotz deiner Ungeschicklichkeit dennoch als Paladin in den Orden aufgenommen worden?
Ja.
Weil der hat ja eine relativ schlechte Geschicklichkeit.
Oder wo bist du so stark geworden?
Auch eine gute Frage, ja.
Ja. Warst du schon immer so stark? Oder?
Aber machen wir erstmal weiter.
Genau, wir wollen es auch nicht in die Länge ziehen. Es geht um deine ersten Spielzüge. Du bekommst ein paar Spielzüge von Anfang an gegeben, die klassenspezifisch sind. Als erstes Hand auflegen, was du kriegst. Damit kannst
klassischer Paladin.
Genau, zum Heilen. Dann den Spielzug gerüstet, bedeutet Rüstung, die trägst, machen dich nicht schwerfällig.
Alles klar.
Das heißt, du hast ein Rüstungstraining. Und den schönen Spielzug Ich bin das Gesetz.
Schwer leider zu übersetzen, weil es eine Catchphrase von Judge Dredd ist.
Wie gesagt, Judge Dredd wurde ja auch synchronisiert. Aber es stimmt.
Das stimmt, ja.
Es gibt in Dungeon World sehr oft versteckte Andeutungen und Scherze in den Namen der Spielzüge. Wir haben das Beste getan, die sinngemäß zu übersetzen und dabei den Witz oder die Aussage beizubehalten und nicht slawisch eins zu eins zu setzen, um es zu zerstören.
Der Bade war hart.
Der Bade,
die Songtexte.
Genau, Songtexte. Ich hatte kurz den tief sitzenden Wunsch, alle Klassenspielzüge des Baden mit Liedtiteln der Ärzte zu übersetzen. das Lied vom Scheitern und so. Aber ich habe es dann leider nicht gemacht. Der Lektor hat auch ein bisschen mit einem scharfen Auge drauf geschaut. Also, genau, Ich bin das Gesetz bedeutet, wenn der Text des Spielzugs lautet, wenn du einem NSC aufgrund deiner gottgegebenen Autorität einen Befehl gibst, würfle plus Charisma. Dann passieren verschiedene Dinge. Wir wollen auch nicht alles spoilern, was passiert. Aber entweder gehorchen sie dann bei einem guten Wurf oder beim schlechten Wurf gehorchen sie nicht ganz so dem, was du sagst.
Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das sind meine Start-Moves plus zu den allgemeinen Moves, die es so gibt. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal, wie das so im Spiel funktioniert.
Du hast noch einen. Du hast noch deine Queste als Paladin. Das ist ebenfalls ein Spielzug. Also alles, man merkt schon, alles, was der Charakter mit an den Spieltisch bringt, mit in die Geschichte reinbringt, wird in Spielzüge gekleidet. Das heißt, alles, was etwas in die Geschichte bringt, hat auch eine mechanische Auswirkung und alles, was Mechanik ist, hat immer auch eine Auswirkung auf die Geschichte. Die beiden Sachen lassen sich ja nicht trennen, sind beides Teile derselben Medaille. Okay, deine Queste. Hier steht, wenn du dich durch Gebet und rituelle Reinigung eine Aufgabe verschreibst, erkläre, was du vorhast. Du kannst also nicht einfach so sagen, ich mache jetzt eine Quest, sondern der Spielzug wird ausgelöst, wenn dein Charakter sich durch Gebet und rituelle Reinigung eine Aufgabe verschreibt. Und dann passiert das, was diese Regeln hier uns sagen. Du kannst entweder ein großes Übel, das Land heimsucht, erschlagen und musst einsetzen, was es ist. Ist ein Lückentext, den wir hier haben. Musst jemand oder etwas gegen drängende Ungerechtigkeit verteidigen oder die Wahrheit über irgendetwas herausfinden. Was darf sein?
Okay. Ich würde mich für die Wahrheit entscheiden.
Ein hoher Weisheitswert hat mir vermuten lassen, dass so etwas kommt.
Ja, wobei ich hätte auch was erschlagen können, aber das ist so klassisch. Ich dachte mir, die Wahrheit entdecken könnte noch ein bisschen interessanter werden. So, und ich möchte die Wahrheit entdecken über die Laterne des ewigen Lichtes.
Was ist denn die Laterne des ewigen Lichtes?
Das weiß ich noch nicht, darüber muss ich ja erst mal raus. Aber ich habe in einem Traum von diesem ewigen Licht geträumt, von einem Engel, der diese Laterne trug und die Schatten vertrieb
damit. Aha. Das schreibe ich natürlich alles auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Spieler das jetzt hier auf und habe schon ein interessantes Teil über die Kampagnenwelt. Und in meinem Hinterkopf schlage ich jetzt bereits das Monsterkapitel über Engel auf. Denn das könnte noch interessant werden.
Gut. Es wird ja noch besser. Ich kriege ja jetzt auch noch was für die
Quest. Natürlich. Natürlich kriegst du was. Und zwar nicht zu knapp. Du kannst bis zu 2 Gaben wählen, die deine Gottheit verleiht. Erstens mal, wer ist deine Gottheit überhaupt? Wem folgen denn die Paladine in unserer Welt?
Ich würde sagen, jetzt kommen wir an diesen Punkt, wo man ad hoc improvisieren muss, was natürlich sehr schwierig ist, aber als langjähriger Spieler und Spielleiter ist das überhaupt kein Problem. Ich würde natürlich sagen, es ist der Gott. Ja, ich würde mich dann für den Gott im See entscheiden. Der strahlende Gott im See. Das werde ich mal notieren in meinen unsichtbaren.
Das wissen wir halt, es muss halt irgendwo auch einen heiligen See geben wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist halt unter die Paladine. Da hätten wir also schon mal Teile der Welt. Okay, und der verleiht dir jetzt 2 Gaben, damit du die du erhältst, während du für die Zeit, also für deine Quest, die Wahrheit über diese Laterne herauszufinden. Du bekommst entweder einen unbeirrbaren Orientierungssinn bekommen, der dich zu einem bestimmten Ort führt. Vielleicht zu dieser Laterne.
Oder zu dem See, dass ich immer
zurückfinde. Ist möglich, das kannst du ja aussuchen. Du könntest aber auch gegen eine bestimmten Schadensquelle unverwundbar werden. Feuer, Bezauberung, Klingen.
Ich würde die Unverwundbarkeit
nehmen.
Und zwar vor Furcht und andere Furchteffekte.
Genau, ein Paladin, der Furcht hat, den sieht man ungern. Dann bist du, solange du in der Quest bist, unverwundbar gegen Furcht. Du kannst aber auch noch ein Zeichen göttlicher Autorität mitbekommen. Deine Sinne könnten in der Lage sein, Lügen zu durchschauen. Deine Stimme könnte jede Sprache sprechen oder du könntest Hunger, Durst und Müdigkeit ablegen.
Das mit den Lügen finde ich schwierig. Das ist für den Spielleiter manchmal ganz lästig. Ich würde mich dann für die Stimme entscheiden, die jeder versteht.
Schön, dann sind das deine beiden Gaben, die du bei der Quest hast. Aber
das würde aber auch bedeuten, dass dass Sprachen offensichtlich jetzt nicht mehr ganz so unwichtig sind in der Kampagne, oder?
Richtig, das heißt, wenn ich so einen Spielzug habe, bin ich als Spieler natürlich angehalten, das mal reinzubringen. Du hast also gerade dafür gesorgt, dass du die Lampe ans andere Ende der Welt verlegen werde, damit du durch viele Länder reisen musst.
Offensichtlich, ja.
Und viele verschiedene Sprachen hörst. Außerdem gibt's das Ganze auch nicht umsonst. Denn du musst einen Schwur oder mehrere Schwüre leisten, um deine Gaben zu behalten. Du musst den Schwur der Ehre ablegen vielleicht, dann darfst du keine feigen Taktiken und Tricks mehr verwenden. Den Schwur der Mäßigung, du darfst beim Essen, Trinken und den fleischlichen Gelüsten nicht maßlos sein. Ein Schwur der Frömmigkeit, du musst die täglichen Riten streng einhalten, die deine Religion dir vorgibt. Ein Schwur der Tapferkeit, du darfst keine böse Kreatur am Leben lassen. Schwur der Wahrheit haben wir noch, du darfst nicht lügen. Oder ein Schwur der Gastfreundschaft, und der bedeutet, dass du allen, die in Not sind, wer auch immer sie sein mögen, Hilfe gewähren musst. Was davon schwörst du?
Einen oder zwei?
Du hast Unverwundbarkeit genommen, also das ist ziemlich stark. Also nehmen wir mal 2.
Okay, dann würde ich mich für die Ehre entscheiden, die mir verbietet, feige Taktiken anzuwenden. Und ich würde dann Mäßigung noch wählen, wie Sir Bors, als er den Heiligen Gral gesucht hat.
Ausgezeichnet. Gut, das sind deine ersten Spielzüge, das ist das, was dein Charakter ausmacht. Und jetzt kommen wir zu den ganzen anderen Sachen, die deinen Charakter lebendiger machen. Deine Gesinnung haben wir.
Die ist, glaube ich, als Paladin relativ eindeutig.
Sollte
da
man
macht
meinen.
Auch Dungeon, ja, da macht auch Dungeon World keine großen Ausnahmen, aber es gibt einen kleinen Twist.
Genau, es gibt nämlich nicht rechtschaffend gut, wie man das zum Beispiel vom alten D&D kennt, sondern es gibt die Option rechtschaffend oder gut. Was ist wichtiger in deinem Glaubenssystem? Also rechtschaffen, bist du eher das Gesetz oder bist du eher nobel?
Der Gott des Lichts ist ein starker Gott. Er ist ein rechtschaffener Gott.
Aha, dann bekommst du quasi eine Aufgabe, deine Gesinnung, die bedeutet, verweigere einem Kriminellen oder Ungläubigen Gnade. Und solltest du das dann tun an einem Spielabend, dann kannst du damit Erfahrungspunkte verdienen, wenn du entsprechend deine Gesinnung handelst.
Das dürfte kein Problem sein.
Das werden wir nächste Folge sehen, ja. Aber die Ausrüstung haben wir natürlich noch. Du bist recht stark als Paladin, du hast deine Tragkraft beträgt 12 plus Stärke-Modifikator.
Das wäre dann insgesamt eine 14.
Alles klar, eine 14. Du beginnst das Spiel mit Rationen. Die haben ein Gewicht. Und du hast einen Schuppenpanzer, der hat 3 Gewicht. Außer man zeichnet den Glaubens, das wiegt nichts. Das heißt, du hast auf jeden Fall schon mal 4 Gewicht fertig und die restlichen kannst du sozusagen für deine weitere Ausrüstung verwenden. Und du hast jetzt 2-mal die Auswahl.
Du hättest noch fragen können, was das Zeichen meines Glaubens ist.
Oh, du hast recht. Entschuldigung, ich hatte so eine Art Lampe gedacht, aber gut.
Dachte ich zuerst auch. Ist aber nicht ganz so geil. Viel besser ist, wenn ich eine Fiole um den Hals trage, wo das Wasser des Gottes drin ist.
Wahrscheinlich.
Und es könnte vielleicht sind das sogar die Tränen von dem Gott, weil die Welt so schlecht ist.
Und das ist ja, so ist der See entstanden, weil der.
Genau.
Ja. Und wahrscheinlich wirst du irgendwann auf die Idee kommen, wenn ich Untote rausbringe. Ah, aber warte mal, gilt das dir die Fiole als heiliges Wasser? Und da könntest du deine Fiole zerschmettern, um
heiliges Powertelling.
Ich sehe schon, wie das hier läuft.
Ja. Ich habe auch schon eine Lösung für meine Quest gefunden mit der Laterne. Denn das Licht ist natürlich in mir drin.
Oh, viel schön.
Ja, das ist wow, schön.
Viel besser als Gold.
Okay. Das stimmt.
Was für eine Waffe sollst du denn haben? Du hast die Auswahl.
Langschwert.
Du kannst eine Hellebarde haben. Das ist doch jetzt mal ausreden.
Nein.
Oder ein Langschwert mit Schild.
Langschwert und Schild.
Langschwert.
Der Matthias macht sich immer lustig über mich. Immer Schwert und Schild.
Schwert und Schild, alles klar. Die Werte stehen schon drauf auf Charakterbogen. Langschwert, Reichweite kurz, +1 Schaden. Ein Gewicht und Schild gibt dir +1 Rüstung und 2 Gewicht. Du siehst deinen Rüstungswert. Die Schuppenpanzer hat 2 Rüstung und der Schild gibt dir noch eine Rüstung drauf. Du hast also 3 Rüstungspunkte. Neben den Trefferpunkten werden die eingetragen und von jedem Schaden, den du erleidest, normalen Schaden, wird dieser Wert abgezogen, vorher auf die Tafel
gerechnet wird. Dann habe ich noch die Auswahl zwischen Abenteurerausrüstung und nochmal weiteren Rationen und einem Heiltrank.
Richtig, Abenteurerausrüstung ist für alles, was man eben so braucht. Seile und Hammer und Nägel und Fackeln, also das, was eben so klassischerweise an die Abenteurer mit in den Dungeon schleppt.
Ich würde die Abenteurerausrüstung wählen.
Gute Wahl. Das Gewicht entsprechend aufschreiben. Solltest du irgendwann über deine Tragkraft kommen an Gewicht, Schätze wiegen übrigens auch, dann unterhalten wir uns nochmal über das Ressourcenmanagement. Aber das gilt dann erst im Abenteuer. Damit bist du fertig mit der Charaktererschaffung. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir vorher hergeschoben haben, deinem Aussehen und deinem Namen.
Exakt.
Wir haben im Aussehen, du kannst natürlich wild was ausdenken, aber auf diesen Charakterblättern sind auch immer direkt Optionen zur Auswahl. Zum Beispiel freundlicher Blick, feuriger Blick oder leuchtender Blick. Was darf sein?
Es muss natürlich der leuchtende Blick sein, weil es geht ja hier, Licht ist ja offensichtlich jetzt ein Thema für diese Figur.
Ja, stimmt. Und wenn man dich so sieht, hast du einen Helm auf? Hast du stilvolles Haar oder hast du einen kahlen Kopf?
Ich würde den Helm nehmen.
Dein heiliges Symbol, die Fiole, ist die abgenutzt oder ist sie extravagant?
Ah, ich glaube, die ist abgenutzt, weil die immer von Paladin zu Paladin weitergegeben wird.
Mhm. Das notiere ich. Ich könnte mir vorstellen, wenn du die verlierst, könnte es ein Problem geben.
Das würde ich auch sagen.
Und dann noch die Auswahl athletischer Körper, massiger Körper oder dünner Körper.
Ja, da ich ja eigentlich recht stark bin, aber wenig geschickt, dann ist es doch eher ein massiger Körper, würde ich sagen.
Mhm, gut. Du stellst dich sozusagen vor, deine Umstehenden. Was du übrigens auch, als du gerade die Rüstung eingetragen hast, ich bemerkt hast, ist dein Schadenswert. Was sagt denn der Bogen des Paladins zu dem Schaden, den er anrichtet?
Der Schaden liegt bei 1W10.
Und dann haben wir schon mal eine andere Besonderheit bei Dungeon World. Der Schaden richtet sich nicht nach den Waffen. Wir haben gerade gehört, das Langschwert gibt +1 Schaden. Das heißt, du würdest 1W10 +1 anrichten mit dem Langschwert. Sondern der Schaden bemisst sich nach der Klasse. Als Magier zum Beispiel hättest du einen W4 zum Schadenswürfeln. Und aber als Paladin hast du 1W10.
Was sich dann aber nicht daran hindert, eben auch als Magier mit einem Schwert durch die Gegend zu laufen, so wie Gandalf im Herrn der Ringe.
Exakt, du machst mit demselben Schwert eben weniger Schaden, als ein Kämpfer mit diesem Schwert anrichten würde.
Fand ich ganz clever eigentlich.
Ja, in der Tat.
Außerdem ist das einer der wenigen Momente, im Grunde wird ja Dungeon World immer nur mit, oder alle Epoch-World-Spiele ja immer nur mit 2W6 gespielt. Und hier kommen diese ganzen anderen Würfel, die wir eben aus dem klassischen Fantasy-D&D kennen, zum Zuge.
So ist es. Als letztes, wir haben ja schon viel über den Paladin erfahren. Man sieht, die Charaktererschaffung ist auf den Spielleiter höchst interessant. Jetzt habe ich eine ganz neue Idee, wie die Paladine so sind in der Welt, was die tun, wo die leben, was deren Gebräuche sind. Und jetzt brauchen wir noch einen klangvollen Namen. Und hier muss ich kurz den Übersetzer in mir spielen lassen, denn wir haben auch die Namen übersetzt. Du erinnerst dich vielleicht, wir haben lange darüber diskutiert, wie wir es mit Eigennamen machen. Das können jetzt Ortsnamen sein oder eben auch Charakternamen. Aber wir kamen zu dem Schluss, wenn wir das Spiel übersetzen, soll es sich wie ein stimmiges Ganzes lesen. Und es gibt viele Namen, die auch in so einer Namensliste jeweils auf jedem Charakterbogen vorgegeben sind, wo ich sagen würde, die klingen im Englischen gut oder für englische Ohren gut oder amerikanische Ohren vielleicht sogar noch eher. Aber für uns Europäer oder Deutsche klingen die nicht besonders.
Hast du ein Beispiel?
Ja, der erste Name direkt auf dem Paladinbogen ist Thaddäus. Thaddäus ist natürlich ein schöner Name. Ich würde aber sagen, dass er nicht gerade Furcht in die Herzen der Bösewichte bringt.
Nur weil du an SpongeBob denkst.
Ja, den haben wir zum Beispiel ersetzt durch Targon. Ich glaube, den hast du dir gewünscht, wenn ich mich
erinnere. Ja, das ist einer meiner alten Namen, ja. So, das ist der Vorzug, wenn man ein Spiel herausgibt.
So ist es. Wir haben ein paar unserer eigenen Charaktere versteckt.
Ja. Ich fand aber, Thaddäus fand ich gar nicht so schlimm. Was ich viel schwieriger fand, war zum Beispiel bei den Dieben die einzelnen Namen. Oder auch so typische englische Namen, wie zum Beispiel Gareth oder sowas.
Richtig.
Das ist kompliziert.
Kompliziert, aber ich glaube, wir haben überall gute Lösungen gefunden. Wir haben eben versucht, typisch englische Namen zu übersetzen in eher kontinentaleuropäische Namen. Seien es jetzt eher osteuropäisch oder eher lateinisch klingende oder französisch. Für mich war so etwas die Witcher-Übersetzungen so ein Maßstab. Denn auch da sind ja die, finde ich, haben eine sehr schöne Art und Weise, durch Namen eine Welt zu erschaffen, abseits von englischen Eigennamen. Und ich glaube, schaut's euch mal rein, wenn ihr es dann schließlich habt. Ich glaube, wir haben mit den Namen ganz gute Arbeit geleistet. Und wir haben auch jetzt etwas mehr Auswahl in den Namenslisten als vorher. Wir haben überall noch ein paar dazu geschrieben.
Man kann nie genug Namen haben.
Namenslisten sind für alle Beteiligten immer wichtig. Hast du sie vor dir? Soll ich sie gerade vorlesen?
Ich hab sie vor mir. Also wir müssen sie nicht alle durchgehen. Es gibt sowohl männliche als auch weibliche Namen und die sind auch durchmischt. Und ich würde mich für Cassius entscheiden.
Cassius, genau. Die Paladine haben einen größeren Anteil an klassisch lateinischen Namen drin, während die Diebe eher Spitznamen haben und die Kleriker eher mit einem leichten Tendenz Richtung slawische Namen haben. Aber das sind dann so Kleinigkeiten, die wir drin versteckt haben. Okay, Cassius der Paladin ist damit fertig.
Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das Einzige, was noch fehlt, und das können wir eben nicht machen, weil wir heute nur zu zweit sind und außerdem unsere Zeit schon fast abgelaufen ist, sind nämlich die Verknüpfung mit den anderen Figuren in unserer Gemeinschaft hier.
Richtig, denn es gibt sogenannten Bande, die Charaktere einer Gruppe untereinander vernetzen, verbinden und zu einer Gemeinschaft machen. Man startet bereits mit Charakteren, die sich zumindest flüchtig kennen oder eben auch schon wenigstens ein Abenteuer hinter sich haben. Entsprechend haben sie schon Vorlieben und Abneigungen, vielleicht bestimmte Vorstellungen über ihre Mitstreiter, Vorurteile eventuell sogar, und das sorgt natürlich dann für rollenspielerisches Potenzial in der Gruppe.
Aber haben die nicht auch noch ein spielrelevantes Element?
Die haben auch ein spielrelevantes Element. Ich kann diese Bindung ausspielen und sie lösen sozusagen, wenn ich der Meinung bin, wir haben das Problem jetzt hier bewältigt oder meine Meinung hat sich geändert über dich und dieses Thema ist abgehakt für uns, dann bekommen wir beide Erfahrungspunkte von dieser Art, die uns verbindet.
Und das ist ja das Wichtigste hier.
Das ist wichtig, denn Erfahrungspunkte kann man eintauschen gegen neue Stufen. Und damit gibt es neue Spielzüge. Dafür gibt es neue Fähigkeiten und neue Möglichkeiten, auf die Spielwelt Einfluss zu nehmen.
Und da hat man dann auch die ganzen Klassiker, die man zum Beispiel aus Paladin-Fähigkeiten erkennt, ne? Wie das böse Niederstrecken.
Genau, die göttliche Gunst ist drin, das Niederstrecken ist drin, aber eben auch ganz neue, klangvolle Fähigkeiten wie Ordensritter oder Exterminatus.
Sehr gut, dann haben wir den Paladin fertig. Und dann wissen wir jetzt ungefähr, wie die Charaktererschaffung funktioniert. Ist natürlich bei jedem ein bisschen anders. Also, ne, jeder hat unterschiedliche Arten, wie er seinen Charakter hier bestimmen kann. Also, niemand sonst hat, glaube ich, noch eine Quest, auf die er irgendwie geht.
Nee, eine Quest ist ein Klassenspielzug des Paladins. Den hat sonst keiner.
Aber zum Beispiel der Waldläufer darf dann seinen Tiergefährten aussuchen und der Kämpfer darf aussuchen, mit welcher Waffe er besonders gut kämpfen kann und solche Dinge. Und da hat also jeder nochmal irgendwie so eine Kleinigkeit. Aber das kann auch jeder nochmal nachlesen, denn soweit ich mich erinnere, haben wir das Ganze nämlich auf unserer Webseite zur freien Verfügung als Textdatei offen.
Richtig, es ist bisher nur eine ziemlich unformatierte Textdatei, nicht besonders komfortabel zugegebenermaßen. Unsere Ressourcen liegen gerade alles darin, das Buch selbst hübsch zu gestalten. Aber wer gucken will, was für Klassenspielzüge es schon gibt oder wie die Namen alle heißen, der kann auf unserer Website schon mal gucken. Verlinken wir unten. Das SRD, das System Reference Document, sobald das Spiel draußen ist, wird es auch wachsen und hübscher aufgemacht werden, ein bisschen besser zu navigieren sein. Da bitten wir noch ein bisschen Geduld. Aber die Texte sind da.
Ja, da könnte man vielleicht ein Wiki rausmachen. Also Patrick hatte da schon mal die Idee, irgendwie sowas aufzusetzen. Aber ja, man kann immer nur an einem gleichzeitig arbeiten. Es ist sehr schwierig sonst. Aber gut, damit haben wir Dungeon World erstmal soweit mit der Charaktererschaffung abgehandelt. Und wir schauen uns beim nächsten Mal an, wie so eine Spielsituation funktioniert. Und dann gucken wir uns an, was der Spielleiter so tut und wie man die Welt dann präsentiert und wie man mit Fronten arbeitet und all solchen Dingen. Also, das ist nicht die letzte Episode zum Thema Dungeon World. Ich hoffe, das hat ein bisschen neugierig gemacht auf das Ganze. Und wenn irgendwie Fragen auftauchen oder welche Unklarheiten existieren, gerne in die Kommentare schreiben. Wir versuchen, das Ganze zu beantworten und euch einen zügigen und leichten Einstieg in Dungeon World zu liefern.
Cassius Quest geht nächstes Mal weiter, wenn er seine Mitstreiter trifft. So ist es.
Ich bin schon jetzt gespannt, wer das ist und wer ihn dann spielt.
Das auch, ja.
Alles klar. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ne?
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Die Musik für diesen Podcast stammt aus dem Free Music Archive und stammt von dem Künstler Salmo. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach Französisch, denn der Titel ist auch Französisch. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle weiteren Worte, die folgen werden. Es hat den Titel Introduction à la Chute de la Tête du Roi. Ja. Vielen Dank. Das Ganze steht unter Creative Commons Lizenz und kann auf dem Link unter dem Podcast angehört werden. Gutes Intro, schwieriger Titel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.